Deutschlandfunk, Information und Musik.
Geschichten über die Pest sind in diesen Tagen beliebt. Der Literaturklassiker Die Pest des Franzosen Albert Camus. Er schaffte es nach Beginn der Corona-Pandemie in Frankreich wieder auf die Bestsellerlisten und wurde auch hier in Deutschland wieder viel verkauft. Literarische Pestgeschichten sind das eine, mindestens genauso interessant aber ist die wahre Geschichte der Pest. Denn sie verrät so einiges darüber, wie wir Menschen mit Seuchen und Krankheiten umgehen. Und auch wenn sich Geschichte nicht eins zu eins wiederholt, es gibt Parallelen zwischen früheren Pestepidemien und der jetzigen Covid-19-Pandemie. Das jedenfalls hat der Historiker Volker Reinhardt festgestellt. Kommende Woche erscheint sein neues Buch über die große Pest im 14. Jahrhundert, der in Europa viele Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Ich habe Volker Reinhardt gefragt, was war für Sie die überraschendste Parallele zwischen diesem Pestausbruch am Ende des Mittelalters vor fast 700 Jahren und der jetzigen Corona-Pandemie?
Ich glaube, es gab einige gleichwertige Überraschungen. Zum einen die ähnliche Grundstimmung, Angst vor dem Unbekannten, das Gefühl der Bedrohung, die Empfindung ausgeliefert zu sein, hilflos zu sein, die daraus entspringende Zukunftsangst. Auf der anderen Seite die Hoffnung auf einen Neuanfang. So viel zur allgemeinen Zeitatmosphäre. Es gibt natürlich auch noch gewissermaßen praktischere Ähnlichkeiten. Auch das Agieren der Regierenden, der Herrschenden weist gewisse Ähnlichkeiten auf. Man kann Hilflosigkeit, Ratlosigkeit nicht zugeben. Es muss um jeden Preis etwas getan werden. Das wird erwartet. Man muss sich legitimieren dadurch, dass man handelt. Im 14. Jahrhundert ist dieses Handeln in hohem Maße eine Art Schaugepränge, eine Art Schaulaufen. Ich glaube, mit einer gewissen distanzierten Ironie kann man Parallelen zur Gegenwart ziehen. Auch beim Agieren der heutigen Administration, der heutigen Staatsgewalt ist manches Schaugepränge mit im Spiel.
Nun spielte ja damals die Religion eine viel wichtigere Rolle als heute. Sie haben jetzt aber gerade schon gesagt, dass die Menschen damals mit großer Angst reagiert haben, genau wie heute. Das heißt also, die Religion hat ihnen nicht dabei geholfen, gelassener mit dieser Bedrohung umzugehen?
Im Gegenteil. Die damaligen Experten, auch das sage ich mit einer ganz leichten Suffisanz, Astrologen, Mediziner, Theologen, waren sich einig, dass das vom Himmel kommt als eine Strafe Gottes. Gott stellt die Planeten in eine ungünstige Konjunktion zueinander. Daraufhin kommt tödliche Luft auf die Erde und vergiftet die Menschen. Bloß die große Frage war, wer wird denn warum bestraft? Die große Mehrheit der Bevölkerung sah sich nicht als straffällig an und hat diese Strafe auch nicht akzeptiert. Sie hat gefragt, wen will Gott strafen? Und damit waren sehr konkrete Schuldzuweisungen verbunden, die teilweise ja auch in entsetzliche Exzesse, in Pogrome gegen die jüdische Minderheit etwa ausarten. Insgesamt schneiden Kirche und Religion schlecht ab in dieser Zeit. Manche Priester und Bischöfe verabschieden sich in ihre abgeschiedene Villa. Schon damals ahnte man entgegen dieser Theorie der tödlichen Luftmassen, dass es sinnvoll war, sich zu isolieren. Also an manchen Kirchentüren hing gewissermaßen ein Schild wegen Seuche geschlossen. Insofern hat die Religion sicher nicht beruhigt, sondern eher angespornt, nach Schuldigen zu suchen und gegebenenfalls auch zur Selbsthilfe zu schreiten. Wenn die Kirchenspitze die Versöhnung mit Gott nicht wiederherstellen kann, dann muss man selber versuchen. Deswegen diese eigenartigen Geißlerzüge, also Männer, die sich in öffentlichen Bußprozessionen den Rücken blutig peitschen.
Sie haben es gerade schon gesagt, manche Menschen haben sich damals auch schon isoliert. Gab es denn auch Maßnahmen im großen Stil angeordnet von den Regierenden?
Die gab es, aber die waren sinnlos. Also gute Gerüche zu Hause und durch die Straßen zu verbreiten, das konnte ein kurzfristiges Wellnessgefühl auslösen, aber es hat natürlich nichts bewirkt. Im Gegenteil, also Bittprozessionen, die also Gott besänftigen sollten, waren natürlich ein gefundenes Fressen für die Flöhe. Dass die Flöhe auf den Ratten die Seuche ausgelöst haben, das hat man erst am Ende des 19. Jahrhunderts erkannt. Insofern waren viele der gut gemeinten Maßnahmen der damaligen Obrigkeiten extrem kontraproduktiv.
Mhm. In den letzten Monaten kam ja immer mal wieder die Diskussion auf, welches politische System am besten geeignet ist, um Corona zu bekämpfen. Also sind es die liberalen Demokratien oder haben womöglich doch autoritäre Staaten wie China Vorteile? Zu welchem Schluss kommen Sie nach Ihrem Blick in die Geschichte?
Ja, Sie locken mich da jetzt auf ein dünnes Eis. Also ich bin durch und durch Demokrat und ein Verächter autoritärer Herrschaftsformen. Aber die historische Gerechtigkeit erfordert es festzustellen, dass eine einzige Großstadt Europas damals, mein Land, pestfrei blieb, weil dort ein Machthaber am Werke war, der alle Kompetenzen in sich vereinigte, der also tatsächlich Alleinherrscher war. Und dieser Luchino Visconti aus einer sehr mächtigen Familie Mailands hat tatsächlich, soweit wir wissen, als einziger mächtiger Europas die richtigen Maßnahmen ergriffen. Er muss rechtzeitig, sehr schnell, nachdem die ersten Nachrichten aus Sizilien eintrafen, dass da eine fürchterliche Krankheit um sich greift, er muss Vorräte angelegt haben, er hat dann die Stadttore verrammelt, er hat drei infizierte Familien eingemauert haben. Was dann mit denen passiert ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich sind sie verhungert, wenn die Geschichte so stimmt. Aber die 150.000 Einwohnerstadt Mailand bleibt pestfrei, während man 60 Kilometer südlich davon in Piacenza auf grauenhafte Weise krepiert. Das hat eine hoch umstrittene Herrschaftsform, die den meisten Menschen aufgrund ihrer Machtfülle unheimlich war, mit sehr viel Prestige versehen. Mhm. Also Leben und Sterben. Und das macht einen großen Unterschied, damals wie heute.
Es gibt Historiker, die die große Pest im Nachhinein als Zäsur beschrieben haben, als prägendes Ereignis an der Schnittstelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. Wie sehen Sie das? Welche Folgen hatte die große Pest für Europa?
Also erstmal halte ich die Begriffe Mittelalter und Neuzeit nicht für unbedingt zielführend, nicht für unbedingt sinnvoll. In Epochen können wir eigentlich nicht mehr denken. Geschichte ist ein großes Fließen mit Akzentverschiebungen. Nein, eine Wende ist die Pest nicht, wenn überhaupt eher eine Wende rückwärts. Die Menschen sehnen sich nach einer besseren Vergangenheit zurück. Sie suchen Heilmittel in einer vermeintlich besseren Vergangenheit. Die Mentalitäten, also die Weltsichten, die Bewusstseinshaltung, das Lebensgefühl wird konservativer, rückwärtsgewandter. Das ist die kennzeichnende, sagen wir einmal, kulturelle Wende. Natürlich hat es einschneidende Veränderungen gegeben. Die Pest von 1348, um einmal das Hauptjahr in Italien zu nennen, ist ja nicht die einzige. Sie kommt in 10, 15 Jahren Abständen wieder zurück. Sie kommt bis in die 1420er Jahre 5, 6 Mal und am Ende ist nur noch ein Viertel der Bevölkerung übrig. Das müssen wir uns einmal vor Augen führen. Also es gibt Veränderungen. Neue Familien steigen auf, treten an die Stelle der erloschenen Zweige. Aber grundsätzlich, es ändert sich erst einmal nicht. 80 Jahre später kommt es dann zu einer Wende in der Kunst. Der sogenannte Renaissance-Stil setzt sich durch. Die Darstellung des Menschen in der Kunst wird wieder positiver. Darin können wir einen fernen Reflex auf diese Schreckenserfahrung der Pest sehen. Nach so viel Leid und Elend stellt sich eine gewisse Trotzreaktion ein. Der Mensch entdeckt nach seiner irdischen Hinfälligkeit auch wieder seine irdische Großartigkeit. Aber das ist allenfalls ein ferner Reflex dieser ersten Pest von 1348, die Menschen eher skeptisch gegenüber dem Neuen stimmt.
Eher skeptisch gegenüber dem Neuen, eine Wende rückwärts, sagen Sie. Wie also lautet Ihre Prognose für die Welt nach Corona?
Ja, also erst einmal hoffe ich, dass Corona nicht in denselben Abständen wie die Pest zurückkommt und natürlich erst recht nicht den Blutzoll fordert, den die Pest gefordert hat. Also insofern glaube ich, ist die Corona-Erfahrung zwar eine für die sie erlebenden Generationen prägende Erfahrung, aber keine Jahrhunderterfahrung, keine Menschheitserfahrung. Soweit würde ich erst einmal nicht gehen. Also ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht noch sehr viel schlimmer kommt. Ich glaube, dass das, wenn die entsprechenden Maßnahmen greifen, im Abstand von 10, 20 Jahren eher eine Geschichte ist, die man Kindern und Enkelkindern erzählt. Also schon ein prägender Einschnitt, der wahrscheinlich im Nachhinein auch zu einer gewissen skeptischen Grundhaltung führt. Hat man damals eigentlich richtig gehandelt? Welche Fehler hat man damals gemacht?
Das heißt also, die Hoffnung, die ja manchmal geäußert wird, dass unsere Gesellschaft durch diese Pandemie-Erfahrung womöglich fortschrittlicher, vielleicht auch solidarischer wird, die teilen Sie nicht.
Hoffen darf man. Allerdings, wenn wir die Berichte der Pestüberlebenden des 14. Jahrhunderts lesen, tritt uns das Gegenteil gegenüber. Dankbarkeit kommt nicht vor. Wut, Ressentiments auf die vermeintlichen Pestprofiteure, die Pestgewinnler beiderlei Geschlecht. Enttäuschung, dass eine bessere Welt ausgeblieben ist. Natürlich kann es anders kommen. Wir haben Zeugnisse von Solidarität im Angesicht des schwarzen Todes. Auch das gibt es. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung muss ja auch nicht durch Corona sterben, dass die Menschen etwas vernünftiger, rationaler werden, auch in Notsituationen nüchterner, gelassener und vielleicht auch solidarischer handeln. Das wären vielleicht die Lektionen, die man aus dem Schreckenserlebnis des 14. Jahrhunderts ziehen kann.
Der Historiker Volker Reinhardt über die große Pest im 14. Jahrhundert und über Parallelen zur Corona-Pandemie im 21. Jahrhundert. Sein neues Buch heißt »Die Macht der Seuche – Wie die große Pest die Welt veränderte« und erscheint kommende Woche im CH Beck Verlag.